Ja, es ist wirklich schön, hier zu sein und auch jetzt nochmal so zu hören, wie das Interesse ist und auch so ein bisschen mitzuteilen. Es kommt bald nochmal so ein Rundbrief und das ist natürlich auch schön, da so ein bisschen was zu lesen, aber es ist, glaube ich, einfach toll, auch sich zu begegnen und einfach was zu hören. Deswegen schön, dass ich hier sein darf und es freut mich wirklich sehr und habe immer noch sehr schöne und gute Erinnerungen an diese Zeit und merke, dass die auch immer noch so farbenreich sich gestalten, wie ich sie in Erinnerung habe, die Momente und Begegnungen. Ja, mittlerweile sind wir seit ein paar Monaten dick im Geschäft. Wir sind seit 4 Monaten als Startteam, darüber habe ich eben schon gesprochen, unterwegs und treffen uns so einmal in der Woche und sitzen zusammen, wir beten zusammen, wir essen zusammen, wir entwickeln zusammen und gerade eben sind wir dabei, konkret Werte zu formulieren. Und die Frage ist ja auch so ein bisschen, was ist so die Grundlage von all dem, was wir tun, was treibt uns so an und wie arbeiten wir auch zusammen. Und vor der allerersten Sitzung ist mir ein Text in die Hände gefallen, ein Bibeltext, ist auch eine spannende und große Geschichte, vielleicht jetzt zu groß für diese Predigt, beim Kaffee vielleicht gleich mehr. Ist mir ein Text in die Hände gefallen, ein Bibeltext aus dem Lukas-Evangelium. Und das ist der Text von Maria und Martha. Der wird wahrscheinlich bekannt sein. Ich möchte ihn euch nochmal vorlesen. Und dieser Text ist uns wichtig geworden, weil er uns eine bestimmte Haltung gelehrt hat, weil er uns geprägt hat und weil er auch so eine Grundlage mitgegeben hat für alles, was dann so in den letzten Wochen und Monaten gekommen ist. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich zu den Füßen und hörte ihm zu. Martha hingegen machte sich viel Arbeit, um das Wohl ihrer Gäste zu sorgen. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Martha, Martha, erwiderte der Herr, du bist wegen so vielem in Sorge und Unruhe, aber notwendig ist nur eines. Maria hat das Gute gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Eine Geschichte, ein Text, der in unseren Gemeinden wahrscheinlich weitläufig bekannt sein dürfte. Und wie gesagt, fiel er mir auch so in die Hände und ich dachte erst, gut, das ist ein Text, den kenne ich. So. Aber dieses Motiv der Geschichte ist mir hängen geblieben und hat mich bewegt. Ich habe eben nochmal auch gesehen, euer neues Logo, ihr seid auch auf dem Weg, euch immer wieder bewegen zu lassen und das auch als eure Werte, als eure Vision auch formuliert zu haben. Er hat mich bewegt und ich habe gesagt, wenn es mich so bewegt, dann soll es uns als Gemeindegründung auch bewegen. Mich hat dieses Motiv bewegt, sitzen und hören. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und sie hörte ihm zu. Ich habe diesen Text gelesen in der ersten Sitzung und wir haben uns gefragt, oder ich habe die Frage in den Raum gestellt, mit wem identifizieren wir uns eigentlich mehr, mit Maria oder mit Martha? Und was hat das, wenn wir uns mit Maria oder mit Martha identifizieren, auch vielleicht mit uns als Gemeinde zu tun, als Gründung? Was hat der Text mit uns zu tun, was hat er mit Gemeinde zu tun? Das sind auch die beiden Pfeiler, um die es heute gehen soll. Wir bekommen also in diesem kleinen Ausschnitt, in diesem Text zwei Frauen, unterschiedliche Frauen, unterschiedliche Charaktere vorgestellt. Zwei Persönlichkeiten, die vielleicht unterschiedlicher nicht sein könnten. Martha auf der einen Seite scheint eine fürsorgliche, geschäftige, umsichtige Frau zu sein, mit einer dienenden Haltung, aktiv, die Dinge anfassend. Das, was zu tun ist, das tue ich. Und wenn es nichts zu tun gibt, suche ich mir vielleicht was. Und auf der anderen Seite haben wir Maria. Vielleicht ein bisschen verträumt, man könnte sagen, vielleicht sogar naiv, abwartend, erstmal hinhörend, besonnen. Und nicht nur, dass ich, wenn ich Maria beschreibe, ein bisschen ruhiger werde vielleicht, als wenn ich Martha beschreibe, die Geschäftige, die Aktive. Ich merke auch, für Martha finde ich schneller und besser Worte, kann ich besser beschreiben als Maria, die mir vielleicht ein bisschen fremd erscheint manchmal. Wahrscheinlich ist es so, weil Martha etwas verkörpert, was ich kenne, was ich gelernt habe, was in mir drinsteckt, was ich auch von Gemeinde kenne, dieses geschäftige, umtriebige, wir machen was, wir dienen, wir sind aktiv. Und Maria ist irgendwie für mich vielleicht ein bisschen weiter weg. Und ich merke aber doch, eigentlich finde ich das total charmant und eigentlich möchte ich mehr hier stehen, auf dieser Seite und Maria sein, zögernd, zurückgenommen, besonnen, erstmal hören und dann aktiv werden. Wenn man sich in unserer heutigen Gesellschaft umschaut und so ein bisschen beobachtet, dann merkt man Geschäftigkeit, Umtriebigkeit, Produktivität, Optimierung, Effektivität, das sind Dinge, die unser Geschehen prägen. Danach funktioniert unsere Gesellschaft, so funktioniert unsere Welt. Wir haben uns im Team gefragt, zu Beginn eben in dieser Sitzung, wie kennen wir denn die Welt, beziehungsweise viel wichtiger, wie kennen wir Gemeinde? Wo würden wir Gemeinde positionieren? Gemeinde, so wie wir sie kennen, das deckt natürlich nicht alles ab, aber wir haben schon auch eine spannende Bandbreite im Team. Und wir mussten feststellen, wir kennen Gemeinde oft auch so, wie wir Gesellschaft kennenlernen. Aktiv, auf Effektivität, auf Produktivität ausgelegt, was kann man machen, wo können wir dienen, wo können wir vorpreschen. Und wir haben uns vorgenommen, lass uns mal versuchen, ein bisschen mehr wie Maria zu sein. Auch mal zu hören, uns zu setzen, uns zurückzunehmen. Und erstmal zu schauen, wo läuft der Hase lang. Beziehungsweise, wie ich auch schon erzählt habe, wo läuft Gott uns voraus. Gemeinde, also eher die Martha-Seite und auch das vielleicht, was die Gesellschaft widerspiegelt. Und es wäre ja spannend zu fragen, was ist denn eigentlich mit Maria? Wäre Maria nicht auch ein gesunder Gegenentwurf zu dem, wie wir manchmal Gemeinde kennen? Denn Maria bleibt bei all dem, was um sie herum passiert, besonnen, lässt sich nicht treiben, sondern setzt sich und hört erstmal zu. Dieser Text verlockt dazu, dass man jetzt diese beiden Positionen, Maria und Martha, gegeneinander ausspielt. Die eine macht das Falsche und die andere macht das Richtige. Steht ja auch im Text, du hast das Gute erwählt, Maria, du hast das Gute gewählt und du, im Umkehrschluss muss ja das Schlechte sein, das, was nicht gut ist. Ich glaube, so einfach macht es uns der Text nicht. Jesus macht es nicht so einfach, so plakativ. Und ich glaube, es würde den beiden Frauen auch nicht gerecht werden, wenn wir einfach mit gut und schlecht ihr Verhalten abstempeln würden. Denn hier agieren ja auch zwei Menschen. Hier agieren zwei Frauen mit ihrem eigenen Charakter, mit ihrer Persönlichkeit, mit dem, was sie mitbringen, was sie in diese Situation hineinlegen. Und auch wir, die wir sitzen und auch wir, die wir in Duisburg sitzen, sind ja alles unterschiedliche Charaktere, Persönlichkeiten und man könnte nicht einfach sagen, der eine, der vielleicht mehr sich mit Martha identifiziert, macht das schlecht oder macht das Schlechtere, ist vielleicht sogar schlecht und der andere macht das Gute und damit ist das hervorzuheben. Maria und Martha und wir als Gemeinden tun erstmal das, was wir für richtig halten, weil wir so sind, wie wir sind. Nicht besser oder nicht schlechter, nur anders. Und Jesus handelt in dieser Geschichte, wie ich ihn so oft erlebe und ihn lieben gelernt habe, nicht vorpreschend, nicht verurteilend, er tadelt nicht Martha und weist sie an, das ist zu tun, du hast das Schlechte erwählt, nicht der Wächter von Korrektheit, sondern er geht auf beide Frauen ein, mit dem, was sie mitbringen, was sie selbst in die Situation mit hineinbringen. Martha lässt er ja dienen. Er sagt ja nicht, Martha, mach sofort Stopp, sondern er lässt sie erstmal gewähren, er lässt sie tun, weil er weiß, so ist Martha. Er lässt sie dienen, sich sorgen, sich kümmern. Erst als diese beansprucht, das Gute zu tun, das Richtigere zu tun als die andere und zu sagen, hey, sag ihr doch, dass sie falsch liegt, dass sie mir helfen muss. Da sagt Jesus auch nicht, du hast falsch gehandelt, sondern er ordnet ihr Verhalten ein. Er stellt es gegenüber, er reflektiert an der anderen Person, an dem anderen Verhalten, an dem anderen Konzept vielleicht, dass Martha ja, in Sorge ist, dass sie in Unruhe ist und dass sie etwas wählen könnte, was in dieser Situation angemessener ist, was vor allen Dingen notwendig ist, das sagt der Text auch. Marias Verhalten ist notwendig. Martha dient. Sie sorgt dafür, dass in dieser Situation die Menschen versorgt sind, dass es allen gut geht und das ist wichtig und es ist gut. In der Begegnung mit Jesus aber sagt er, es ist etwas anderes, notwendig. Drei Gedanken zu dem Text noch, zu dem Verhalten Jesu. Erstens, beide Verhaltensweisen haben und behalten ihre Berechtigung. Beide haben einen Anteil, beides sind Möglichkeiten auf die Anwesenheit Jesu zu reagieren. Zweitens, Marthas Verhalten führt Jesus auf ihren Charakter zurück, auch Marias Verhalten. Martha sagt er, sie ist in Sorge, Sie ist in Unruhe und ihre Reaktion auf diese Gefühle, die ja jeder von uns vielleicht auch kennt, ist eben Aktivität, ist Vorpreschen, ist möglichst produktiv sein. Und drittens, Jesus legt nicht fest, was richtig oder falsch ist, sondern eben was notwendig ist. Was hat Priorität in dieser Situation? Nicht bestimmend, nicht tadelnd, nicht verurteilend, sondern liebevoll, verständnisvoll, aber auch deutlich. Und er nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Aktiv und geschäftig sein für das Reich Gottes ist kein Fehler, aber in der Beziehung mit Gott, mit Jesus, ist etwas anderes notwendig. Aber warum ist etwas anderes notwendig, habe ich mich gefragt. Und da komme ich zu den zwei Punkten, die ich eben schon angedeutet habe. Sitzen und hören als Notwendigkeit ist notwendig für mich in meiner Gottesbeziehung. Und ich glaube auch, dass es notwendig ist für uns als Gemeinden, immer wieder dahin zu kommen. Eben ganz am Anfang vorm Gottesdienst hat jemand gebetet, zurück zur ersten Liebe zu kommen. Notwendig, dass auch wir uns als Gemeinden immer noch mal darauf besinnen, wo kommen wir her, was machen wir zuerst? Sich hinsetzen, zur Ruhe kommen und hören. Maria und Martha sind in einer Situation, in der sie Jesus Christus selbst begegnen. Eine Situation, die wir uns sicherlich alle wünschen und die einige von uns sicherlich auch schon mal erlebt haben. Nicht so leiblich wie die beiden Frauen damals natürlich, aber Begegnung macht doch immer auch unseren Glauben irgendwann und irgendwie aus. Mal ganz kleine Spuren von einer Begegnung mit Gott und vielleicht mal ganz große Begegnungen. Und beide scheinen auf diese außergewöhnliche Situation, dem Herrn selbst zu begegnen, Gott zu begegnen, eben unterschiedlich zu reagieren, Gott zu dienen und Gott zuzuhören. Dienst, also Diakonie, tätige Nächstenliebe, ist ja auch ein sehr biblisches Gebot. Dient einander, wie Christus euch gedient hat. Dienen ist wichtig in dieser Welt. In der eigenen Beziehung aber, die ich zu meinem Herrn habe, ist es eigentlich umgekehrt. Scheint etwas anderes notwendig zu sein, um Anteil an Gott zu haben, still werden und zu hören. Kennt vielleicht die Geschichte von der Fußwaschung. Da wäscht Jesus seinen Jüngern die Füße. Er dient ihnen und nicht zuerst die Jünger ihm. Petrus will ihm die Füße waschen und sagt, das ist unwürdig für dich. Und Jesus sagt, nein, es ist gut, dass ich das tue. Ich bin gekommen, dir zu dienen. Das ist das Erste. Das darfst du von mir hören, das darfst du erwarten. Und das ist die erste Liebe. Das ist das erste Sitzen und Hören. Sich von Gott, von Jesus dienen zu lassen. Wie eben schon angedeutet, weiß ja Jesus um die Persönlichkeit von uns. Weiß um die Persönlichkeit von Martha. Und er sagt, dass ihr Verhalten aus einer Sorge, aus einer Unruhe entspringt und dass sie quasi aus diesen Gefühlen, die sie hat, eben reagiert. Und ihre Reaktion in der Geschichte scheint ja darauf hinzudeuten, dass sie aber damit gar nicht so zufrieden ist. So. Wenn sie sieht, wie es auch gehen könnte, merkt sie ja, hey, eigentlich will ich auch, dass jetzt hier ein bisschen Zeit für Jesus ist, aber ich muss ja tun, ich muss ja schaffen. So, meine Gefühle triggern mich, okay, ich fühle etwas und ich muss das tun, ich muss das umsetzen. Und sie schafft es vielleicht gar nicht, sich erstmal zu setzen und das zu genießen, was da passiert. Sie verfällt in Sorge, Unruhe und Jesus weiß, was ihr in dieser Situation helfen würde. Nicht jemand anders zu werden, sondern zu lernen, von ihm zu hören, was in dieser Situation eigentlich das Geschenk ist. Was liegt da drin für ein Schatz? Was darf sie eigentlich in dieser Situation erleben? Nämlich, dass sie nicht mehr aktiv sein müsste, dass sie nicht mehr kämpfen müsste, dass sie nicht mehr für alles die Sorge tragen müsste, sondern dass sie die Erlaubnis hat, das Mandat, sich zurückzusetzen, hinzusetzen und Jesus die Situation zu überlassen. In ihrem eigenen Haus die Situation Gott zu überlassen und zu sagen, hey, es reicht, dass ich da bin, alles andere wird sich regeln, alles andere werde ich regeln. Das ist dieser Gegenentwurf, den Martha erkennt. Aus meinen Gefühlen heraus ein Mandat zu bekommen, anders handeln zu dürfen, mich zurückzunehmen und das zu tun, was notwendig und was mir vielleicht auch viel besser helfen würde in der Situation. Und das eben, dich das sagen zu lassen und das zu erleben, das hat was mit Beziehung zu tun, das hat was mit Beziehung mit Gott zu tun, der uns immer wieder auch diese Hinweise gibt, diese Erholungsphasen, diese Erinnerung, ich bin da für dich. Ich habe die Situation auch in deinem Haus in der Hand. Du darfst dich setzen und du darfst mir zuhören, was ich zu dir, zu deinem Leben zu sagen habe. Meine Beziehung zu Gott also und ein paar Lichtblicke darauf, wie notwendig es ist, sich manchmal auch erinnern zu lassen, von Gott sich setzen zu dürfen, ihm zuhören zu dürfen und zu wissen, dass in seiner Anwesenheit schon alles getan ist. Meine Beziehung, unsere Beziehung zu Gott also. Was aber bedeutet dieses Motiv für Gemeinde? Was können wir als Gemeinde daraus lernen, als etablierte Gemeinde, als ganz sich neu entwickelnde, vielleicht irgendwann mal Gemeinde? Ich habe gesagt, im Startteam haben wir gemerkt, dass wir oft die Haltung von Maria, von Martha einnehmen und uns immer wieder erinnern wollen, wie hätte Maria vielleicht in dieser Situation gehandelt. Wir merken auch, wie ungewohnt das ist. Wie ungewohnt das ist, nicht zu sagen, wir haben da einen Impuls und jetzt sind wir erstmal richtig am Ackern. Und jetzt machen wir erstmal was und jetzt rufen wir Leute an und suchen uns einen Raum und machen hier und da und ich habe noch eine Idee und wir können ja ein Wohnzimmerkonzert Open Air machen und ja, im Park und hier und da. Und es ist total ungewohnt, sich mal zurückzunehmen. Es gab einen Abend, da kam das so zusammen, da haben ganz viele Leute Ideen in den Raum geworfen und ich saß dann so, ich dachte so, okay, so das ist schön, dass ihr so viele Ideen habt und ich dachte, wie kriege ich das unter einen Hut? So. Pff, ja. Und habe so ein bisschen die Fälle schwimmen sehen, wo ich gedacht habe, da sind so viele verschiedene Eindrücke, so viele verschiedene Impulse, das kriegen wir heute eh nicht mehr unter. Und dann habe ich so gedacht, okay, was machen wir jetzt hier so? Und habe ich gesagt, lass uns erstmal zurücknehmen. Lass uns erstmal eine Sache nach dem anderen machen. Und ich habe sofort Gegenwehr gekriegt und ich dachte so, boah, was passiert denn jetzt? Naja, du kannst doch nicht immer bremsen und hier und lass uns doch was machen und die Leute fragen doch schon und hier und da. Und ich so, ja, lass uns trotzdem bremsen. So, lass uns trotzdem erstmal. Lass uns nächste Woche nochmal drüber sprechen. So. Und dann haben wir so ein bisschen die Gemüter beruhigt. Wir waren dann noch abends bei uns in der Nachbarschaft. Gibt es so einen Weinabend. Dann kann man sich als Nachbarn so ein Stühlchen mitnehmen und eine Flasche Wein und mit den Nachbarn so kennenlernen. Haben uns ein bisschen beruhigt, haben noch ein Gläschen getrunken. Da war die Situation auch wieder entspannter. Und nachher haben viele gemerkt, hey, das war eigentlich ganz schön, weil wir gemerkt haben, wenn wir ehrlich sind, dann wären wir uns auch gar nicht einig geworden. Was machen wir jetzt eigentlich als nächstes? Was ist jetzt als nächstes dran? Und es war gut, sich in dieser Situation diesen Impuls nochmal sagen zu lassen, setzt euch nochmal hin, hört nochmal zu, was ist als nächstes dran? Und dann haben wir angefangen, alles aufzuschreiben und so Schritt für Schritt die Dinge nacheinander angegangen und abgegangen. Manche Dinge haben sich erledigt und manche sind immer noch so prominent an unserer Flipchart, an unserer Wand, wo wir sagen, das liegt als nächstes an. Und da hat sich dieses Setzen und nochmal Zurücknehmen gelohnt. Impuls von oben auf jeden Fall. War das irgendwie das Richtige in diese Situation, sich erst nochmal zu setzen und ein Glas Wein zu trinken vielleicht auch. Ja, wir merken, wie schnell also so Aufgaben, Dinge aufploppen, wie schnell wir aktiv sein können und wir merken auch, wie schnell Leute uns fragen. Hey, ihr habt doch mal so einen Brunch gemacht oder so ein Konzert, wann ist denn das nächste, wie erst in einem Monat und so. Und dann denkt man so, boah, ja, wenn wir die Leute nicht verlieren wollen, müssen wir noch mehr tun, noch mehr machen. Und es ist schwierig, nicht in Aktionismus zu verfallen, das merken wir. Wir merken aber auch, wie entlastend das sein kann, manchmal zu merken, dass sich manche Dinge auch einfach so ergeben oder dass Gott manche Spuren schon gelegt hat, die wir einfach so entdecken dürfen. Das ist nicht alles rosig. Wir haben auch Momente, wo wir merken, es klappt überhaupt nicht und die Aktion ist ins Wasser gefallen und hier und da. Ja? Also, versteht mich nicht falsch, das ist jetzt keine Darstellung von irgendwie dem perfektionistischen Gemeindebild, aber dann und wann merken wir doch, dass es schön ist, dass Gott so Dinge vorbereitet und dass wir so hinter Gott herlaufen können und Gott irgendwie schon Gespräche geführt hat und Dinge bewegt hat, Menschen bewegt hat, irgendwelche Situationen geschaffen hat und wir dürfen so hinterhergehen und dürfen uns erstmal hinsetzen und gucken, was passiert so und dann gehen wir den Schritt darauf zu. Das ist die Gegenseite, die wir auch immer mal wieder merken dürfen. Wie schwierig das ist, sich zurückzunehmen, aber eben auch, wie sich das manchmal lohnt. Ich glaube, dass wir als Gemeinden immer wieder eine gute Portion Maria brauchen. Denn Auftrag von Gemeinde in dieser Welt verstehe ich nicht als möglichst produktiv, möglichst effektiv zu sein, die Netze möglichst voll zu halten, damit wir immer was vorzuweisen haben, sondern Auftrag von Gemeinde verstehe ich so, dass in unseren Gemeinden Gestalt annimmt, Realität wird, anfassbar wird, was Gott zu dieser Welt zu sagen hat. Das Evangelium sich verkörpert, dass das Gestalt gewinnt, dass wir ein Abbild davon sind, was Gott in diese Welt hineinspricht, was er wirkt. In der Missionswissenschaft wird diese Haltung umschrieben mit dem Begriff Missio Dei. Ich habe schon mal hier drüber gepredigt, habe ich nochmal in meinen Predigten so geguckt, oder den Begriff habe ich schon mal reingebracht. Missio Dei, also Gott auf einer Mission, Gott ist am Wirken, Gott wirkt in dieser Welt, er ist dabei und wir sind hineingenommen in dieses Wirken. Wir sind hineingenommen in seine Aktivität, wir sind Werkzeuge, dabei nicht verantwortlich für die Umsetzung, aber Werkzeuge, sein Mittel, sein Ort, seine Lichtpunkte in dieser Welt, wodurch er diese Welt verändern möchte. Ich glaube, Gemeinde kann nur das sein, oder soll nur das sein, vielleicht könnte man auch sagen, was Gott durch Gemeinde tut. Kein blinder Aktionismus, sondern etwas geschehen lassen, was Gott wirkt, wo Gott aktiv ist. Schnell geht es bei uns in Gemeinden, habe ich ja eben auch von uns berichtet, um Konzepte, um Orga, um Methoden. Sarah, du hast eben auch gesprochen, das Konzept von der FEG Dillenburg gefällt dir. Musste ich kurz schmunzeln, weil ich hier wusste, was kommt. Und ich erkenne das. In vielen Gemeinden, es geht viel um, gerade auch in Gemeindegründung, welches Konzept haben wir? Konzeptgemeinde, sind wir mehr ICF, sind wir mehr Hillsong, sind wir mehr organisch, sind wir mehr attraktional, wie auch immer. Schnell geht es darum, Konzepte zu entwickeln. Und ich finde den Gedanken ganz charmant, ist mir dann auch irgendwann in dieser Situation gekommen, als wir da über Maria und Martha gesprochen haben, das Konzept zu haben, kein Konzept zu haben. Das fand ich irgendwie einen ganz charmanten und auch einen entspannten Gedanken. Ist natürlich irgendwie auch ein Konzept, gebe ich zu. Vielleicht könnte man es das Maria-Konzept nennen, dann ist es so, ja, vielleicht spricht das dann eher Bände. Aber ein Konzept, kein Konzept zu haben, finde ich, entspricht sehr dieser Haltung von Maria in der Situation. Ich lasse mir mein Konzept erstmal vielleicht geben, vielleicht könnte man das so sagen. Ich nehme mich zurück, habe erstmal kein Konzept, kein eigenes Konzept, sondern höre darauf, was Gott mir zu sagen hat, was Gott uns zu sagen hat, zu unserer Welt zu sagen hat, zu unserer Stadt zu sagen hat, zu den Menschen in unserer Stadt, in unserem direkten Umfeld, zu unserer Gemeinde, oder eben auch letztlich zu mir selbst. Denn wir sind ja alle Teil dieser Gemeinde und alles, was wir hier reinbringen, kommt auch dadurch, was Gott uns zusagt, was Gott uns oder was Gott in unserem Leben gewirkt hat, das bringen wir alle mit rein. Und ich finde, das sollten wir auch immer wieder in die Waagschale werfen. Und dann schauen, wie setzt sich denn Gott durch? Wo sind die Punkte, wo wirklich Gott am Wirken scheint, wo Gott sich durchbricht und wo Gott diese Gemeinde nutzt als Werkzeug, wo Gott uns nutzt, unser Leben, unsere Beziehungen, unsere Kontakte nutzt als sein Werkzeug. Ich habe mir noch überlegt, wie kann man das am besten beschreiben, was wir dann als Gemeinde tun, und mir ist immer wieder auch dieser Begriff Zeugnissein begegnet. Und oft wird Zeugnissein so verstanden, wir kriegen was gesagt, wir erleben was und dann erzählen wir möglichst laut davon und dann gehen wir nach vorne und dann irgendwie sind wir ja auch wieder aktiv. Wir müssen Zeugnis geben. Habe ich in meiner Jugend oft erlebt. Willst du nicht mal dein Zeugnis geben? So. Wir brauchen noch was im Gottesdienst, gib doch mal dein Zeugnis. So. Und dann habe ich eine Predigt gehört und da ging es auch um Zeuge sein und da hat der Pastor gesagt, Zeuge sein beschrieben so als diesen schönen Job beim Gericht. So, der Zeuge wird erst dann gefragt, wenn man irgendeine Situation aufklären muss, wenn man Licht ins Dunkel bringen will. So, er muss nicht richten, er muss kein Urteil sprechen, er ist nicht angeklagt, er ist nicht der Ankläger, er hat alle diese Rollen hat er nicht, sondern er wird gefragt. Dann und wann wird er gefragt, um etwas beizutragen, um Licht ins Dunkel zu bringen, und dann muss er auch nur das erzählen, was er weiß, was er erlebt hat, was er gesehen hat, und wenn das nicht viel ist, dann reicht es vielleicht trotzdem, um ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Zeugnis sein, also nicht erstmal aktiv zu sein, ich muss erstmal meinen Glauben formulieren können, ich muss erstmal nochmal 3, 4 Begegnungen mit Gott aktiv suchen, damit ich was zu erzählen habe, sondern einfach zu sagen, das kann ich erzählen und mehr vielleicht nicht. Und ich glaube, das ist ganz oft in dieser Authentizität für ganz viele Leute total attraktiv, einfach mal eine Frage stellen zu dürfen und wir geben Auskunft. Leute, die diese Gemeinde besuchen, hier reinkommen und mal schauen, was geht hier so. Und wir einfach Zeuge sind, einfach da sind und von dem berichten, was wir so können und was wir erlebt haben. Wir können nur das über Gott wissen und über Gott sagen, was er uns zeigt und was er sagt. Wir können nur Gottes Willen tun, wenn wir von ihm hören, was sein Wille ist. Wir können nur davon zeugen, was Gott tut, wenn er es tut. Wir können Gott nur dann sehen, Gottes Bild nur erkennen, wenn wir hinschauen, er sich zu erkennen gibt. Und Gemeinde kann nur das sein, was Gott in Gemeinde wirkt. Nicht mehr, aber auch bitte nicht weniger. Und vielleicht fragst du dich, der Kerl redet die ganze Zeit vom Hören, vom Hinhören, vom Zeuge sein, vom Erleben, vom Widerspiegeln. Und mir ist schon aufgefallen, dass ich natürlich nicht konkret sage die ganze Zeit, was sagt denn Gott eigentlich, wenn ich hinhöre? Was sagt Gott uns in Gemeinde? Was ist denn das Evangelium? Was verkörpern wir denn und so weiter? Und ich glaube, das ist auch immer ein Stück Aufgabe, das selber zu erkennen. Und das kann ich vielleicht auch gar nicht euch sagen. Das müsst ihr selber formulieren, weil ihr jeder von euch eure eigenen Erfahrungen macht. Wir machen jeder unsere eigenen Erfahrungen. Wir sind gerade dabei, das zusammenzutragen. Und manchmal bin ich total erstaunt, was erzählen Leute da, wovon zeugen ihre Biografien, ihre Leben. Und dann bin ich ganz erstaunt und bin vielleicht auch manchmal ganz froh, dass ich das nicht schon vorher festgelegt habe, was wir als Gemeinde sagen. Ich möchte euch aber trotzdem zum Ende dieser Predigt ein paar Verse mitgeben. Ein Hymnus aus dem Kolosserbrief. Stellt euch vor, wenn ich das jetzt vorlese, Fanfaren und laut und gewaltig und wichtig, was jetzt kommt. Ein paar Worte einfach über das, was so in diesem Kolosserbrief von Gott gesagt wird, was er dieser Welt zu sagen hat, was er für diese Welt ist. Der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der über die gesamte Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, der Erste, der von den Toten auferstand, denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Friede geschaffen. Und die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Auch ihr seid darin eingeschlossen. Amen. Ich bete noch. Herr, ich danke dir für die Einladung, uns immer wieder hinsetzen zu dürfen, ruhig werden zu dürfen, dir das Mandat, dir das Zepter in die Hand geben zu dürfen und uns nochmal neu ausrichten zu können, neu auftanken zu können, indem wir uns nochmal anhören, was hast du zu uns zu sagen. Und ich glaube, dass es total vielfältig ist, was du zu unserem Leben zu sagen hast, wie sich das offenbart, wie wir das erkennen, wie sich das ereignet. Und das ist gut und das ist schön, weil es uns entspricht, weil du jeden von uns kennst und weil du jeden so ansprichst, wie sie und wie er das braucht. Das schafft bei mir viel Vertrauen in dich und möchte dich bitten, dass uns das immer wieder mutig macht, zu dir zu kommen. Es für notwendig zu empfinden, zuerst bei dir zu sein und dann rauszugehen und in die Welt zu gehen und aktiv zu werden. Danke, dass du diese Welt liebst, dass du sie auf dem Herzen so sehr hast, dass du Sehnsucht hast und dass du Beweise geliefert hast, dass du den letztgültigen Beweis geliefert hast, dass es so ist, dass du für diese Welt alles tun würdest und getan hast. Und daran lass uns Anteil nehmen. Lass uns das immer wieder als Grundhaltung uns sagen lassen. Lass daraus unseren Glauben entstehen Und lass daraus auch unsere Aktivität entstehen, lass daraus Gemeinden entstehen und schenk uns immer wieder Arten und Weisen, wie wir das als Gemeinde leben und umsetzen können. Und ich danke dir, dass wir viel zu erzählen haben von dir und bitte dich, dass das unsere Welt, unser nahes Umfeld, unser weites Umfeld von uns auch immer wieder zu hören bekommt oder zu sehen. Amen.